70 Jahre leben die Stämme Benjamin und Juda im Babylonischen Reich. Das war eine Strafe Gottes. Vielleicht kennen einige diese Grafik. Das ist das Reich Juda. Und da sehen wir die Deportation. Also die lebten dann in Babylon 70 Jahre lang, weil sie Götzendienst betrieben hatten. Sie hatten Gott eigentlich abgelehnt, sie haben ihre Götter verehrt, sie haben Kinder, ihre eigenen Kinder, Göttern geopfert, also alles Dinge, die Gott ein unglaublicher Gräuel ist. Und deshalb mussten sie quasi ihr Land verlassen und das heißt dann, dass quasi das Land die Sabbate nachgeholt hat. Doch dann auch dieses babylonische Reich hatte nicht für ewig Bestand. Das ist das babylonische Reich. Das wurde dann besiegt vom persischen Reich und das dehnte sich dann unter dem König Kyros ziemlich weit aus, dieses persische Reich. Und übrigens, dieser König Kyros wird vor seiner Geburt schon bereits von Jesaja prophezeit, dass er als Werkzeug Gottes dann quasi handeln wird. Und auch dieser König Kyros ist eine große Persönlichkeit in der Antike. Es gibt ein Buch, ein Schriftsteller hat, natürlich ist das etwas glorifizierend über diesen Kyros, aber wer das will, kann das bei mir mal ausleihen, gibt es eine Geschichte über Kyros. Er galt auch in der Antike als ein Vorbild des Herrschers. Und dieser Kyros war also schon erwähnt bei Jesaja und dieser Kyros wollte jetzt 538 vor Christus die Juden, die es hier im Exil lebten, zurückführen, dass sie zurückkommen wieder nach Jerusalem und Israel und sich dort ansiedeln und den Tempel aufbauen. Das ist ja interessant, was er sagt. Kyros, der König von Persien, gibt bekannt: Der Herr, der Gott des Himmels, hat alle Königreiche der Erde in meine Gewalt gegeben. Er hat mich beauftragt, ihm in Jerusalem, in Judäa, einen Tempel zu bauen. Also genau mit dieser Aufgabe, also nicht nur anzusiedeln und heimzugehen, sondern den Tempel aufzubauen, den Gottesdienst des Gottes, des Volkes Israel wieder aufzurichten. Und wie ernst Kyros mit diesem Auftrag, wie ernst ihm dieser Auftrag war an die Juden, zeigt, dass er den Tempelschatz freigab. Nebukadnezar hat ja dann Jerusalem geplündert und den Tempelschatz nach Babylon verschleppt. Und diesen Tempelschatz hat er wieder den Juden mitgegeben, um eben den Tempel aufzubauen. König Kyros gab auch die heiligen Geräte aus dem Tempel des Herrn zurück, die Nebukadnezar in Jerusalem erbeutete und in die Schatzkammern im Tempel seines Gottes gebracht hatte. Also sie waren natürlich beim falschen Gott, im falschen Tempel. Und er gibt es das wieder aus, er hat das gewusst. Übrigens bis heute ein Geheimnis ist die Frage, wo liegt der Tempelschatz? Übrigens ist heute noch aktuell. Also wo ist, dass die Römer quasi den Tempel geplündert hatten? Vieles ist verbrannt, aber einige Leute fragen sich, wo der allenfalls ist. Nun, diese Geräte waren nicht nur ideell, ein unglaublicher Reichtum, sondern auch materiell, denn er bestand aus Silber und Gold. Nun, die Juden reisten also in ihre Heimat zurück. Eine riesige Menschenmenge machte sich auf den Weg mit vielen Nutztieren und damit ihr eine Vorstellung der Größe bekommt, zeige ich euch das hier. Das waren also 42.360 Männer, nehme ich an, dass das Männer sind, diensttaugliche Männer hat man meistens gezählt. Dazu würden dann also noch Frauen und Kinder kommen. 7.337 Knechte und Mägde, 200 Sänger, die werden extra erwähnt. 736 Pferde, 245 Maultiere, 435 Kamele und 6720 Esel. Also Lasttiere, also über 8000 Tiere waren auch mit dabei. Und in Jerusalem eingetroffen, begannen sie mit dem Bau des Tempels, doch die Feinde der Juden wehrten sich heftig dagegen. Sie wollten den Wiederaufbau um jeden Preis verhindern und das gelang ihnen leider. Die Juden ließen sich einschüchtern von den Angriffen und der Tempel lag fast 20 Jahre lang immer noch in Schutt und Asche. Das könnt ihr alles nachlesen im Buch Esra. Sogar diese Zahlen. Wenn ihr diese Geschichte wollt, müsst ihr Kapitel 1 lesen. Und nun kümmerte sich jeder um sein eigenes Haus in Israel und jeder führte seinen eigenen Überlebenskampf. Doch eines Tages sprach Gott zum Propheten Haggai zu seinem Volk. Das war im zweiten Regierungsjahr des Königs Darius, das ist ein Nachfolger des Königs Kyros. Und er sagte durch Haggai: Dieses Volk behauptet, es sei noch zu früh, meinen Tempel wieder aufzubauen. Wohlbemerkt, sie sind ja ausgereist mit der Idee und mit dem Auftrag dieses mächtigen Herrschers, dass sie den Tempel aufbauen. Jetzt liegt er in Schutt und Asche und jetzt sagt Gott, aha, ihr findet offenbar immer noch nicht, dass es Zeit ist, dass ihr meinen Tempel aufbaut. Es sei zu früh. Immerhin sind um die gegen 20 Jahre verstrichen. Offensichtlich fanden sie die Zeit noch nicht reif dazu. Was war das Problem? Warum dachten sie, dass die Zeit noch nicht reif sei? Fehlte es an der Zeit? Gott sagt, es ist offenbar nicht zu früh, dass sie selbst in prächtigen Häusern wohnen, während mein Haus noch in Trümmern liegt. Aha. Jetzt haben wir das Problem. Sie haben sich konzentriert auf ihre eigenen Häuser. Prächtige Häuser haben sie gebaut. Sie waren damit beschäftigt, ihre eigenen Häuser zu schmücken. Für ihre Angelegenheiten hatten sie offensichtlich genügend Zeit. Für ihre Häuser. Aber der Überlebenskampf war dermaßen kräfteaufreibend, dass nach menschlichem Messen sie dachten, sie hätten die nötige Kapazität, sich jetzt noch um den Tempel auch zu kümmern, nicht. Zuerst musste bei ihnen alles richtig laufen. Doch die Auswirkungen auf diese Prioritätssetzung, die sie damals gemacht hatten, war frappant, verheerend. Und Gott fordert sie nun auf, eine Analyse zu machen von ihrer Situation. Achtet doch einmal darauf, wie es euch ergeht. Analysiert einmal euren Zustand. Ihr habt zwar prächtige Häuser, mein Tempel liegt in Schutt und Asche, und jetzt schaut einmal, wie geht es euch denn? Und wie geht es ihnen? Ihr habt reichlich Samen ausgesät. Und doch nur eine kümmerliche Ernte eingebracht. Das Korn reicht nicht zum Sattwerden und der Wein nicht für einen ordentlichen Schluck. Für alle, die Wein gern haben, natürlich eine Katastrophe. Ihr müsst frieren, weil ihr nicht genug anzuziehen habt. Und das Geld, das einer für seine Arbeit bekommt, zerrinnt ihm zwischen den Fingern. Sie arbeiten wie die Verrückten. Sie investieren sich wie verrückt und kommen trotzdem auf keinen grünen Zweig. Sie wohnen zwar in schönen Häusern, aber sie frieren. Es ging ihnen wie Sisyphus, der einen großen Stein den Berg hinaufschob und bevor er überhaupt oben war, entglitter ihm und er rollte runter, der Stein, und Sisyphus musste von Neuem beginnen. Deshalb sprechen wir von der Sisyphusarbeit. Es war eine Art Teufelskreis. So ging es den Juden in Israel zu jener Zeit. Und warum? Warum denn das alles? Warum ging es ihnen nicht besser? Sie sind doch das Volk Gottes. Gott sagt ihnen genau, warum es so ist. Ihr lasst mein Haus in Trümmern liegen und jeder denkt nur daran, wie er sein eigenes Haus baut. Ihr seid alle kleine Egoisten. Ihr kümmert euch nur um euer eigenes Lebensumfeld. Das ist euer Problem. Ihr vernachlässigt mich. Ihr vernachlässigt Gott. Sie kümmerten sich nicht um ihn. Durch ein solches Verhalten entzogen sie sich den Segen Gottes. Natürlich konnten sie vieles nicht selber beeinflussen. Aber das ist ja gerade der Punkt. Wir müssen mal realisieren, dass wir in unserem Leben relativ wenig beeinflussen können. Sie konnten viel Korn säen, aber sie konnten es nicht wachsen lassen. Das liegt in Gottes Hand. Sie ließen den Tempel in Trümmern liegen, sie kümmerten sich nicht um das Reich Gottes. Und gibt es für dieses Problem eine Lösung? Natürlich. Gäbe es keine Lösung, hätte Gott sie nicht angesprochen auf diesem Punkt. Gott sagt, wie sie ihre Situation verändern können. Geht ins Gebirge, schlagt Holz, baut meinen Tempel, daran habe ich Freude, damit ehrt ihr mich. Also jetzt kommt weg von eurem Ego-Trip und baut diesen Tempel. Gott freut sich, wenn sich sein Volk ihm zuwendet, wenn sein Volk die Gemeinschaft mit ihm pflegt und ihm dient. Und als sie tatsächlich mit dem Bau des Tempels fortfuhren, sagt Gott zu ihnen, achtet jetzt darauf, also macht eine neue Analyse, achtet darauf, was von heute an geschieht, von diesem Tag an, als ihr euch jetzt endlich mal um meine Sachen kümmert. Vom 24. Tage an des 9. Monats, er sagt noch genau den Termin, von dem Tag an dem das Fundament für meinen Tempel gelegt wurde. Ja, und was wird geschehen? Das Saatgut ist zwar noch nicht ausgebracht und es gibt noch kein Anzeichen, dass die Weinstöcke, Feigen, Granatapfel und Ölbäume künftig Frucht tragen. Aber von heute ab werde ich euer Land segnen und alles gedeihen lassen. In Zukunft wird sich Gott um das kümmern, was sie nicht können. Sie werden mit weniger Aufwand mehr erreichen. Das ist der innere Zusammenhang, den sie bis dahin nicht begriffen hatten. Aber vielleicht fragt ihr jetzt, warum erzähle ich jetzt euch das alles? Jetzt ist doch die Jungschar da und jetzt hätten wir doch etwas Wald- und Wiesenthema und Abenteuer. Aber das ist natürlich auch ein Abenteuer. Aber ich erzähle das genau deshalb, weil ihr hier seid und vielleicht merkt ihr schon, warum. Denn das, was hier mit dem Volk Israel geschah, hat sehr viel mit uns heute und jetzt zu tun. Es verdeutlicht nämlich ein geistliches Prinzip. Ich finde den Einsatz unserer Jungschar-Leiter enorm. Ich habe es ja gesagt, jeden Montagabend treffen sie sich zur Besprechung, Vorbereitung und nehmen auch Rückschau. Sie haben jeden zweiten Samstag ein Treffen, das sie vorbereiten müssen. Sie haben ein Hehler, sie haben ein Vierer, sie haben ein Kerzenziehen. Sie haben Probleme zu bewältigen. Dass sie sich wünschen, sie hätten mehr Kinder. Es gibt Konflikte, wie in jedem Team, man muss das aushalten. Man ist nicht immer glücklich dabei. Und ihr habt durchgehalten. Die meisten von euch schon Jahre. Das ist ein großartiger Einsatz, von dem wird man enorm gefordert. Und man muss sich auch vorstellen, dass alle Mitarbeiter im Jungschi-Team in Ausbildungen sind. Lehrstellen, Gymnasien. Cenga hat während der Ausbildung geheiratet. Aber hat während ihrer Aufgabe hat sie zwei Ausbildungen gemacht, sie hat geheiratet. Und immer weiter Jungschar gemacht. Sie hat nicht gesagt, ja, jetzt heirate ich den Emanuel, das ist ein guter Grund, dann könnt ihr die Jungschar selber weitermachen. Nein, sie hat weitergemacht. Ich sage nicht, dass es falsch ist, wenn es jemand so macht, aber sie hat jetzt einfach weitergemacht. Die meisten von euch machen das schon seit Jahren. Und ich kann mir vorstellen, dass auch du, Cengiz, manchmal gedacht hast, warum mache ich das überhaupt? Oder soll ich jetzt dann nochmals durchbeißen? Soll ich das nochmal machen? Oder es ist so schlechtes Wetter und jetzt muss man wieder raus oder jetzt bin ich so müde und kann nicht ausschlafen. Was auch immer. Manchmal stinkt es einem. Auch wenn es für das Reich Gottes ist. Aber ihr habt es trotzdem gemacht. Jeder von euch, jeder Minileiter, Leiter, Hauptleiter hätte sagen können, wir haben keine Zeit mehr für die Jungschar. Zuerst muss ich meine Ausbildung fertig machen. Doch das habt ihr nicht gemacht. Ihr seid dabei geblieben. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass ihr mehr als euch bewusst ist, erlebt habt, dass Gott euch unterstützt hat bei den ganz alltäglichen Dingen. Vielleicht müsste man da auch mal sagen, achtet doch einmal auf das. Achtet darauf. So wie Israel das erlebte, als sie sich endlich um den Tempel kümmerten. Und von diesem Tag an tat Gott das, was sich dem Einfluss von uns Menschen entzieht. Genauso können wir das heute erleben. Ich weiß, dass das heutzutage etwas heikel ist. Man könnte es mir nämlich vorwerfen, dass ich jetzt da quasi die jungen Leute noch mehr einheize, sage, ja, ihr müsst noch mehr tun, dann fließt mehr Segen und so weiter. Und die machen eh schon genug. Das stimmt alles. Aber es ist ganz falsch, weil was ich sage, wenn ihr es richtig versteht, ist nämlich nicht, dass ihr noch mehr machen müsst, sondern weil ihr euch einsetzt im Reich Gottes, beschenkt euch Gott. Wer sich einsetzt im Reich Gottes, muss weniger tun. Bei dem lösen sich gewisse Dinge automatisch. Die Zeit, was man investiert, kommt auf einem anderen Weg zurück und manchmal bemerken wir das gar nicht. Gott hat mir in dieser Sache einmal eine ziemlich deutliche Lektion erteilt. Ich wollte eine Prüfung machen, die war für mich ziemlich wichtig. Also diese Prüfung hat auch viel damit zu tun, dass ich heute überhaupt dastehe. Und ich habe gearbeitet auf diese Prüfung wie ein Wilder. Und ich war damals, haben meine Freunde dafür gebetet, wie verrückt. Sie haben gedacht, ja, der Jürgen wird das schaffen, ist eh kein Problem. Haben gebetet, das war ein Riesenthema. Und ich habe mich konzentriert auf diese Prüfung. Nur noch diese Vorbereitung gemacht und einfach das, was jeder Tag mit sich brachte. Unter anderem ist dann Sarah noch in dieser Zeit geboren, vor der Prüfung. Das haben wir dann auch noch zwischendurch gemacht. Aber ich habe mich eigentlich vor allem auf diese Prüfung konzentriert. Weil das war wirklich wichtig. Und dann bin ich an diese Prüfung gegangen und bin durchgefallen. Ein Professor hat mich einfach durchrasseln lassen. Der hat mir immer eine Frage gestellt und ich habe ihm die auf, weiß ich, 5 oder 10 verschiedene Arten beantwortet. Aber er war nie zufrieden damit, wie ich sie beantwortet habe. Obwohl, im Nachhinein muss ich sagen, ich habe sie eigentlich richtig beantwortet. Aber der hat irgendwie einen Kicker auf mich gehabt. Dann bin ich durchgefallen. Mir war sofort klar, dass Gott mir jetzt eine Lektion erteilt hat. Ich habe nicht einmal mich groß mit der Frustration beschäftigt, jetzt bin ich durchgefallen. Ich wusste, Gott hat mir jetzt eine Lektion erteilt und hat mir gesagt, so geht das nicht, Jürg. Selbst wenn du für ein geistliches Ziel dich engagierst, aber dann so lebst, als es nur noch jetzt dieses Projekt gibt und du dich nicht mehr wirklich in meinem Reich beschäftigst. So geht das nicht. Das war mir sofort klar, ich weiß nicht warum. Das hat mir niemand gesagt, ist niemand zu mir gekommen. Jürgen, jetzt musst du dir aber ernsthaft überlegen, ob du da nicht etwas übertrieben hast und so. Nein, das war mir einfach klar. Und dann habe ich mich aufgrund meiner Freunde, die dann gesagt haben, komm, jetzt melde dich nochmals an, habe ich noch einen zweiten Anlauf genommen. Und dann konzentrierte ich mich nicht mehr ausschließlich auf diese Prüfung, sondern diente dem Herrn in verschiedenen Bereichen. Meine Freunde eiferten gar nicht mehr so, das war gar nicht mehr so ein Thema, das haben wir gar nicht mehr dann so realisiert. Und so ging ich an diese Prüfung und sie war sehr hart für mich. Also ich weiß noch, ich bin in diesem, musste einen Aufsatz schreiben, ich hatte ein Zitat von einem Philosophen, ich kannte den Philosophen eigentlich nicht wirklich. Und das war noch das Vernünftige, wo ich gedacht habe, da könnte ich ja noch was schreiben. Und dann bin ich etwa, ich hatte etwa 4 oder 5 Stunden Zeit, da bin ich etwa 1 bis 1,5 Stunden vor dem Blatt gesessen und habe noch keinen Strich geschrieben. Da habe ich gedacht, so jetzt ist es fertig, jetzt, ich stehe glaube auf, ich gehe glaube nach Hause, ich schaffe das nicht. Und dann bin ich aufgestanden und ging auf die Toilette. Dann habe ich auf der Toilette gebeten und gesagt, Herr, wenn ich das schaffen soll, wenn das wirklich gelingen soll, ich habe keine Ahnung im Moment, was ich überhaupt schreiben soll, ich bin komplett blockiert, dann musst du mir jetzt helfen und sonst gehe ich nach Hause, dann ist das gelaufen, dieses Projekt. Dann bin ich von der Toilette zurückgekommen, habe mich hingesetzt, 1,5 Stunden alles runtergeschrieben und ich habe es dann bestanden, diese Prüfung. Ganz knapp, hart aber knapp, aber das, was ich damit erzielen wollte, war erreicht. Ich bin überzeugt, dass ihr auch solche Erlebnisse kennt. Aber nicht nur ihr von der Jungschar erlebt das, sondern wir alle, die sich im Reich Gottes engagieren. Wir wissen, dass wir es menschlich gesehen lockerer haben könnten, aber erfüllt und reich wird unser Leben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind und wenn wir uns für ihn einsetzen. Jesus selbst sagte einmal, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Das sagt Jesus, sein Versprechen. Das macht Gott wirklich, in ganz unterschiedlicher Weise. Es kann sein, dass du, wie ich, eine Prüfung bestehst und dass wir uns nicht falsch verstehen, muss ich euch auch noch sagen. Das heißt natürlich nicht, dass ihr nur Jungschararbeit macht und nicht mehr lernt. Oder? So funktioniert das natürlich nicht. Man muss natürlich lernen. Aber was mich der andere fragt in einer Prüfung, das kann ich nicht beeinflussen. Aber das kann Gott. Und dass ich dann das Richtige lerne und so weiter. Also lernen muss man. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich habe nicht gedacht, ja, wenn ich mich ums Reich Gottes kümmere, dann schiebt er mir alles zu. Ich muss gar keine Vokabeln lernen. Oder? Das ist sowieso das Dümmste, oder Vokabeln zu lernen. Also ich finde das ätzend, weil ich die immer wieder vergesse. Und weiß ich, was man da alles zu lernen hat. Natürlich habe ich das gelernt. Hart. Oder ich sage, ja, ich muss jetzt halt das Buch nicht lesen, das sie gesagt haben, das sollte ich lesen. Ich setze mich dafür in die Jungschar ein. Ja, dann, so geht das nicht. Dann muss man das Buch halt doch lesen. Also. Oder es kann sein, dass du eine Lehrstelle oder eine Arbeitsstelle bekommst, die dich einfach überrascht. Weil Gott sie dir schenkt, du kannst das nicht machen. Oder du findest eine günstige Wohnung. Oder? Während einem Missionseinsatz, mitten in der Stadt, zu einem Preis, der nicht normal ist. Also abnormal tief. Oder Gott schenkt dir ein günstiges, eine super Occasion. Auto meine ich. Von mir auch auf Waschmaschine, egal was. Egal was. Es ist ein geistliches Prinzip, das wirklich in dem Leben zum Tragen kommt. Und natürlich, wenn Gott segnet, geht es nicht nur um solche praktischen Dinge. Noch größer ist der immaterielle Gewinn. Im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt, Gerechtigkeit, Friede und Freude. Werte, die so wichtig sind, was suchen Menschen heute? Friede und Freude, Gerechtigkeit, das auch mit Liebe verbunden ist. Andrea, jetzt wirst du bestimmt das ein bisschen genießen, nehme ich an. Montagabend, vielleicht wirst du auch ein bisschen vermissen manchmal, aber du wirst es auch genießen. Montagabend, frei, kannst du mit Emanuel etwas machen. Samstag musst du nicht denken, oh, jetzt heute Nachmittag, es schneit und so, und jetzt gehen wir raus, was machen wir? Du bist jetzt in gewisser Weise ein bisschen frei, kein Fehler, kein Hehler, vielleicht hilfst du noch beim Kerzenziehen mit, wer weiß. Und das ist gut so, erhol dich gut, freu dich daran an dieser Zeit. Nun, doch würde ich dir raten, dass du in deiner Gemeinde, wenn du das nicht ohnehin schon tust, eine andere Aufgabe wahrnimmst. Dass du jetzt nicht denkst, jetzt habe ich das so lange gemacht, jetzt mache ich, bis ich pensioniert werde oder bis ich ins Altersheim komme, mache ich Pause. Such wieder eine Arbeit, Gott hat dich begabt und du wirst weiterhin die Erfahrung machen, dass Gott dir ein reiches Leben schenkt, das sonst einfach, das funktioniert nicht beim Zurücklehnen. Und du, Alexander, alias Mimuk, bei dir geht alles weiter. Jetzt hast du sogar die Hauptverantwortung übernommen. Das war ja vorher noch nicht der Fall. Du hast ja auch während dem Gymnasium in der Jungschar gearbeitet und jetzt während dem Studium. Und das war ja auch ein Punkt für dich zu überlegen, ja, soll ich jetzt das Studium machen und dann vielleicht nachher mal Jungschar oder liegt das überhaupt drin? Und jetzt hast du trotzdem entschieden, das zu tun, und ich finde, das ist eine gute Entscheidung und du kannst mit Spannung auf diese Zeit, in diese Zeit hineingehen und du wirst viele großartige Führungen und Geschenke Gottes erleben. Achte darauf. Achte darauf. Manchmal nehmen wir alles so dermaßen selbstverständlich, dass wir den Zusammenhang gar nicht herstellen. Schließlich gilt das für uns alle, wenn wir uns im Reich Gottes einbringen, dann können wir darauf achten, wie Gott sein Versprechen erfüllt. Gott wird für das besorgt sein, was wir nicht im Griff haben können. Unser Einsatz für Jesus hat eben Folgen. Und die Jünger interessierten das übrigens auch brennend. Sie interessierten sich dafür, was bringt denn das, was nützt denn das, wenn wir unsere Zeit, unsere Kraft für das Reich Gottes einsetzen. Sie sagen zu Jesus, du weißt, wir haben alles zurückgelassen und sind dir nachgefolgt. Was werden wir dafür bekommen? Herr Jesus, hä? Was bringt es denn eigentlich, was wir da tun? Wir haben so viel zurückgelassen. Was werden wir bekommen? Und interessant ist, dass für Jesus diese Frage ganz offensichtlich normal ist. Er sagt nicht, was habe ich denn da wieder für Jünger berufen, die sich wieder, die wollen Profit, ich habe gedacht, die seien aus reiner Liebe, reiner Nächstenliebe zu mir mitgekommen. Jetzt wollen die noch was dafür. Sind denn die nicht zufrieden, dass ich mit ihnen unterwegs bin? Nein, für Jesus war das eine ganz normale Frage. Und er sagt, ich sage euch, jeder, der um des Reiches Gottes willen Haus oder Frau, Geschwister, Eltern oder Kinder zurücklässt, bekommt jetzt, in dieser Zeit, alles vielfach wieder und in der kommenden Welt das ewige Leben. Also Jesus vertröstet nicht nur auf die kommende Welt, sondern er sagt, sogar in dieser Welt. Aber da könnte ich euch auch Geschichten erzählen, aber die Zeit läuft uns davon. Diese Erfahrungen können wir nur dann machen, wenn wir ganz konkret handeln und uns im Reich Gottes einbringen. Aber was klar ist, ist, dass jeder diese Erfahrung machen kann. Es ist kein alttestamentliches Prinzip. Denn wie wir schon wissen, Jesus sagt, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Achtet darauf, wie es euch geht, wenn ihr das tut. Und ihr werdet staunen. Ich bete. Ich möchte dir danken, Vater, für dein Wort. Und ich danke dir für die Ermutigung. Und dass wir hier ein Raum voll Menschen sind, die eigentlich sagen können, jawohl, es stimmt. Du hast uns reich beschenkt. All diese Opfer, all dieser Aufwand, den wir betrieben haben, der uns manchmal auch müde gemacht hat. müssen wir auf der anderen Seite sagen, hat es uns auch reich gemacht. Reich an Erfahrungen. Reich an Erlebnissen, wie du uns geholfen hast, Arbeitsstellen zu finden, Lehrstellen zu finden. Wie du uns geholfen hast, Wohnungen zu finden. Wir danken dir einfach. Wir machen es ja nicht einfach nur deshalb, dass wir von dir etwas bekommen. Wir machen es, weil wir dich lieben. Und es ist ein großes Geschenk, dass wir einfach wissen dürfen, dass wenn wir uns für dich einsetzen, du das tun wirst, was nicht in unserer Macht liegt. Und so danke ich dir für all diese Mitarbeiter im Jungschar-Team. Ich danke dir für alle Mitarbeiter in den anderen Arbeitsbereichen, jetzt auch Musical oder Gottesdienst, was alles immer wieder getan wird vom Apero-Team. Auch die Leute, die jetzt wieder dran sind, die heute Morgen aufgestanden sind, um einfach vorzubereiten. Ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du Freude daran hast und dass du jedem das auch wieder auf irgendwelche Weise zurückgibst, indem du hilfst und das Nötige gibst, was wir brauchen zum Leben. Wir beten dich an und rühmen deinen wunderbaren Namen.